Kopfpunk auf punkrockersradio.de.
Ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk, mein Name ist Marco und heute zu Gast aus Berlin die Band Moloch und das sind an der Gitarre Olli und Benny und am Bass Becher und am Schlagzeug Simon. Hallo zusammen.
Hallo. Hallo.
Hi.
Ja, ihr habt mich angemeldet und habt mir relativ zügig euer Tape zukommen lassen, das mich begeistert hat. Ne? Das Tape heißt Leguan. Ihr seid, so wie ich es wahrgenommen habe, eine recht neue Band. Ich sag das ein bisschen ins Blaue hinein, weil im Internet erfährt man über euch nichts. Auch in den Fanzines, die ich regelmäßig so lese. Also ich habe Plastic Bomb und Ox sowieso immer im Haus und kaufe mir aber auch noch die klassischen DIN A5 Geschichten und Moloch sind ein unbeschriebenes Blatt. Wo könnte man irgendwas über euch hören oder kann man nirgendwo was von euch erfahren, lesen, hören? Ist das Konzept oder warum ist die Situation so? Simon?
Jo, ja, warum kann man nichts von uns hören? Man kann natürlich was von uns hören, man muss nur auf unsere Konzerte kommen und mit uns quatschen und erzählen und ich glaube, Konzept ist es insofern, dass wir irgendwie gesagt haben, wir wollen einfach keine Internetpräsenz, die total überbordend ist mit 1000 Infos und den fünften Pressetext schreiben, der sich anhört wie der sechste Pressetext von der Band, die nach uns kommt. Und deswegen haben wir gesagt, wir stellen das ins Internet, was uns wichtig ist. Das ist unsere Musik. Wir machen irgendwie auf Konzerte aufmerksam. Das wollen wir gerade noch ein bisschen ausbauen, dass wir da eine vernünftige Konzertankündigungsplattform haben, obwohl man eigentlich die Sachen auch immer findet. Und ja, ansonsten läuft halt viel dann übers Label oder über E-Mail-Kontakt. Ox, wie du schon meintest, die haben auch unser Tape bekommen, haben auch gesagt, jo, wir haben es bekommen, müssen wir mal gucken, ob wir es reinnehmen. Scheinbar war es nicht drin. Wir haben es nicht gefunden.
Vielleicht wollen ja auch nicht immer.
Also. Vielleicht wollen sie das ja jetzt nochmal machen. ja.
We'll be right back. gibt's davon?
Also es gibt 100 Stück und die 001 ist halt die Katalognummer. Das heißt, es ist das erste Release auf dem Label.
Ach so.
RETS heißt Random Events Tape Selection und das ist halt 001, also das erste Release. Wir hatten es auch auf dem Release-Konzert, dass Leute zu uns ankamen und meinten, ey, ich habe die Nummer 1 und jeder hat,
Ja.
ah, hast du, bestimmt, aber es ist der
Wir haben eine
Katalognummer.
dann auch noch mal richtig als 1 signiert für unseren größten Fan.
Ach so, okay.
Also das ist auch ein guter Freund von uns und für den haben wir dann extra noch mal eine handsignierte, also die andere ist ja auch handsigniert, aber haben wir dann noch mal eine extra handsignierte 1 drauf.
Ja, weil die 001 da so Edding-mäßig dahinter gepappt ist,
Ja,
ne?
ist auch handgeschrieben drauf gemacht,
Ach
so.
so, ist auch wirklich so.
Ja, ja,
Irre, ne? Ihr habt die kompletten Texte drin, es ist farbig. Warum habt ihr euch ausgerechnet für das Medium Tape entschieden?
also, das Ding ist halt, CDs werden ja eigentlich auch von den meisten Leuten eh nur noch irgendwie auf dem Rechner gespielt und dann liegt es irgendwo in der Ecke. Und von daher haben wir uns gedacht, kann man halt auch einfach ein Tape machen, packt einen Download-Code dazu, hat ein etwas auffälligeres Medium als eine CD, die irgendwo
Bisschen
rumliegt. Weil es
Rarität.
halt, ja,
Bisschen
ich finde es
Rarität.
halt irgendwie ganz angenehm, mal wieder ein bisschen zurück zu dem Medium zu gehen, weil es halt irgendwie trotzdem irgendwie ganz nett ist. Und
Also man hat auch materiell gesehen, mehr in der
ja.
Hand irgendwie, also.
Man hat damit mal angefangen,
Ja.
Tapes zu hören. Die ersten
Ja.
Tapes wurden getauscht, überspielt und wieder neu bespielt und alles. Das ist.
Und was man nicht vernachlässigen darf, so Tape hat ja auch einen bestimmten Sound und gerade halt für so ein selbstproduziertes Tape, selbst abgemischt, macht das einfach auf Tape, wird das alles noch so ein bisschen wärmer und klingt einfach schöner, als wenn man es auf CD packt.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Platte auf dem Tape also wesentlich besser funktioniert, als wenn man sich die Download-Sachen anhört.
Ja.
Also, so, ich weiß nicht, also es funktioniert auf dem Medium irgendwie besser. Das hat wahrscheinlich auch was mit der
Ja.
Aufnahmeform zu tun, sicherlich, dass wir das irgendwie ein bisschen selber auch aufgenommen haben, alles und selbst mikrofoniert haben, weiß ich nicht. Also bin ja da nicht so der Technik-Crack,
Nicht in der Technik,
nicht der
ehrlich
Technik,
gesagt.
aber.
Seit die CD diesen Markt für sich eingenommen hat, sind Tapes ja eigentlich total verschwunden, ne? Also die spielten ja überhaupt gar keine Rolle mehr. Wenn überhaupt dann noch Schallplatten für einen gewissen Liebhaberkreis. Jetzt in den letzten 2, 3 Jahren sind auch Schallplatten wieder richtig am Boomen. Auch jetzt nicht nur im Punk-Bereich, im DIY-Bereich, sondern auch im kommerziellen Bereich ist wieder schick, irgendwie auf irgendeinem Geburtstagsparty jemand eine LP zu überreichen. Der ist dann wahrscheinlich gnadenlos überfordert, weil er gar keinen Plattenspieler mehr hat. Also,
Den schenkt man dann meistens mit dazu.
Ja. Okay, aber ihr habt, ist ja auch ein Statement ganz klar gegen CD.
Ja.
Ja, wo kommt das her irgendwie? Habt ihr da Vorerfahrung? Habt ihr schon mal CDs und Platten in anderen Bands veröffentlicht? Oder mit Moloch?
Mit Moloch haben wir noch keine CD veröffentlicht. Wir hatten in der Band, in der wir davor, also Benny, Olli und ich in der Band davor gespielt haben, da hatten wir eine CD veröffentlicht, also eine kleine EP. Und ja, aber irgendwie, wenn man sich mit der ganzen Punk-Szene beschäftigt und da wird viel auf Vinyl veröffentlicht und so, dann ist einfach eine Alternative zur CD ist schöner. Also es fasst sich schöner an, sieht schöner aus. Und deswegen halt die Idee, ein Tape zu machen. Vinyl, müssen wir auch ehrlich sagen, war einfach auch geldtechnisch schwierig, weil ohne dass man da ein Label im Rücken hat und die Geldressourcen hat, ist es halt schwierig in Eigenregie Vinyl zu produzieren, so, weil dann fängst du irgendwie auch bei einer 300er oder 500er Auflage ab und an und musst gucken, dass du das alles absetzen kannst.
Na klar.
Deswegen 100er Auflage Tape war einfach das Perfekte für uns und mit dem Sound war es einfach die richtige Wahl. So.
Ja, okay. Aber ist eigentlich schon so ein Liebhaber-Ding, was eigentlich auf Vinyl gehört, oder?
Ja, natürlich.
Das kommt
Ja. Vor wem sagst du
wenn
das?
die,
Wenn
wenn die
wir irgendwann mal richtig
Reissues reich
kommen.
sind, dann machen wir das. Wenn die Reissues kommen, die kommen dann alle nochmal auf Vinyl raus.
Auf, Respekt, auf, Respekt! Die Uhr schlägt
Lichter und Älter, alle stürmen den Tod. Hoch oben im Kirchhof sitzen die Wächter mit den Leuchten und Gold und rasen schnell ihr Herz. Wach, 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 wach. Wohin führt euch der Wahn? Fress euch auf, fress euch auf, fress!
Meine erste Assoziation war, ist bestimmt so ein alter Edgar Wallace-Film irgendwie, aber
nicht ganz. Also, also der Film, der dahinter steckt, ist The Night of the Iguana, also die Nacht des Leguan von, also das basiert auf einem Theaterstück von Tennessee Williams. Hm. Der wurde von John Huston verfilmt, irgendwann Anfang der 60er mit Richard Burton in der Hauptrolle und mit Deborah
Richard Kerr. Burton. Hm.
Genau. Also das war damals zu der
Zeit. Wer heißt sie?
Deborah Kerr. Nee, die vorne auf dem Bild heißt Sue Lyon, glaube ich.
Aber das ist, glaube ich, die Lolita-Rolle gespielt hat
in dem Kubrick-Film. Ja, genau. Vorher in dem Kubrick-Film die Lolita-Rolle gespielt hat.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Also das ist der, das ist so ein, dieser ganze Film basiert auf so einer Männer- und Frauengeschichte. Also es ist halt Richard Burton, der dort so ein bisschen den Hahn im Korb spielt und drei weitere Frauen, mit denen er dort,
ja,
also mit denen er einfach konfrontiert ist und mit denen er in seinem Leben schon auch zu tun hatte.
Ja.
Und um die, sagen wir mal so, nicht immer nur sexuellen Politiken, aber auch um die seelischen Krankheiten, die einzelnen Darsteller oder einzelnen Figuren, muss man sagen, Figuren haben, darum kreist dieser Film so ein bisschen. Und wir fanden dieses Bild von dieser Frau, also das hat einfach so viel Ausdruck und deswegen haben wir das genommen.
Ja, okay. Die Überlegung, beziehungsweise das Ding ist in grün gedruckt, ne? Oder es ist ein helles Grün, ne?
Ja.
Und das Tape hat den Titel Leguan. Wie seid ihr auf die Metapher oder auf den Begriff des Leguans gekommen für die Platte?
Vielleicht mit dem Bandnamen ein bisschen, oder?
Ja, also zum Teil natürlich, also über die Coverwahl, ne, also die Nacht des Leguan, so heißt ja der Film im Deutschen. Das war einer der ausschlaggebenden Punkte, wenn man schon ein Cover sich aus diesem Film holt, dass man irgendwie versucht, vielleicht über Umwege den Filmtitel mit in einem Albumtitel mit zu verarbeiten. Obwohl, also das müssen wir jetzt gleich dazu sagen, also das Album ist nicht als eine Art Filmkommentar oder sowas gedacht. So,
nee, klar.
Eher so durch Zufall hat sich das so ergeben.
Ja.
Und also uns ist dann irgendwann, das hängt so ein bisschen mit dem Namen zusammen, also mit dem Bandnamen Moloch zusammen, dass der ja häufig auch als eine Art Echse oder sowas dargestellt wird.
Aha.
Und deshalb haben wir überlegt, wenn wir die Leguan nennen, dann machen wir das auch so ein bisschen in einem leichten Grün. Ja.
Moment mal, Moloch wird als Echse dargestellt? Also ich selber kenne so Moloch. Jetzt, okay, heutzutage eigentlich nur noch so als Metapher für Metropolen oder für Großstädte im Allgemeinen. Aber so meine erste Assoziation war, glaube ich, Fritz Lang, Metropolis.
Ja,
da gibt es diese fantastische Szene, ich meine, der ganze Film ist eigentlich fantastisch, ne? Aber da gibt es diese wahnsinnige Szene, wo diese ganzen Arbeiter in so ein aufgerissenes Maul, in dem auch Feuer und Chaos herrschen, irgendwie reingehen und der verschlingt die quasi, die Arbeiter. Ne? Und ich dachte, das wäre so die Assoziation zur Arbeitswelt. Ne? Aber
steckt auch mit drin.
Definitiv auch. Also,
ja.
Aber es ist halt alles vielschichtig. Also so jedes Symbol ist dann irgendwie auch vielschichtig beladen. Und klar gibt es den Moloch, der alles verschlingt, der auch irgendwie dann in den Texten immer mal wieder vorkommt, auch als Metapher für Stadt oder für Lebensverhältnisse. Aber es gibt halt viele Darstellungen vom Moloch. Also es ist ja auch eine biblische Figur in dem Sinne.
also da weiß ich gar nicht genau, was er da für eine Darstellungsform hat. Aber es gibt halt einen Haufen, also ich habe nur mal so random mal geguckt, also es gibt wohl offensichtlich auch einige Eidechsen, oder es gibt zumindest eine Eidechsenart, die auch Moloch benannt ist.
Ah ja.
Also diese Darstellung als amphibisches Wesen, ob das jetzt nur eine Echse oder ein Leguan ist, das sei irgendwie mal dahingestellt. Also, na, das ist ja Punk. Also es geht nicht jetzt immer darum, ja, dass wir.
Muss kein Gerede werden.
Ja, also dass wir jetzt hier wirklich eine Filmexegese machen oder sowas, sondern eher dann war mehr so dieser offene Zusammenhang von diesen ganzen einzelnen Fragmenten, ob das jetzt Leguan ist und der Bandname und so weiter und der Film. Das hat für uns alles irgendwie, also zumindest für uns, irgendwie Sinn ergeben. Und dann ja, haben wir gedacht, wir nehmen das irgendwie als Aufhänger.
Ja, ich dachte, ihr kommt aus Berlin. Ich dachte, das wäre irgendwie so.
Ja, sicherlich. Das war ja ursprünglich bei der Erfindung des Namens halt auf alle Fälle das Ausschlaggebende. Also, dass halt der Moloch als urban, als Großstadt und so weiter, als alles verstehen wir und so weiter. Das war bei der Namensgebung auf alle Fälle der Hauptausschlag. Nur halt dann zum Album hin, wo er halt überlegt und hat sich halt ein bisschen mehr mit den Namen beschäftigt und so weiter und hat halt festgestellt, dass halt gerade in älteren Zeichnungen und so weiter über Moloch halt oftmals irgendwelche echsenartigen Wesen da sind und darüber ist das Ganze dann im Endeffekt dann irgendwann mal gelaufen.
Ich habe auch was sehr Interessantes gehört letztens. Ich habe mich mit einer Freundin von mir mal darüber unterhalten. Also die ist Jüdin und die kann ein bisschen Hebräisch. Und die hat mir dann verklickert, dass also Moloch in der Schreibweise, wie wir das jetzt auch verwendet haben, dass das eine Übertragung ist aus dem Hebräischen und die Übertragung sei wohl falsch. Und das heißt, rein sprachlich gesehen macht dieser Name Moloch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und das Interessante ist, dass aber kulturhistorisch und Ideen so viel dranhängt, ja. Und das aber letztendlich halt eigentlich ein offener Begriff ist und man den eigentlich neu besetzen kann.
We'll be right back. wenn man dann bei dem Internet, wenn man mal in Suchmaschinen den Begriff eingibt für eine Band, dann kommt man relativ zügig auf die Discogs-Seite und da wird einem dann angezeigt Moloch 14 oder Moloch 15.
Ja, ne?
Ja. Und Wahnsinn, ne? War euch das nicht bewusst? Ich meine, ich kenne ja Bands heutzutage, die machen, wenn sie eine Namensidee haben, erstmal eine Internetrecherche. Dann gucken die erstmal, gibt es das schon, gab es das schon, wer hat damit was gemacht? Und so naiv kommt ihr eigentlich gar nicht rüber. Ich meine, ihr seid ja da eigentlich sehr, sehr, sehr zielorientiert und wisst genau, was ihr wollt. Aber warum habt ihr euch ausgerechnet für den Bandnamen entschieden?
Also, ja, also ich glaube, es war einfach auch, also es war uns bewusst von Anfang an, dass es mehrere Namen gibt, aber gerade dadurch, dass es mehrere Bands mit dem Namen gibt, erfordert das halt auch, sich mit der Musik und der spezifischen Band auseinanderzusetzen und wer was von uns von Moloch hören will, der hört das auch.
Also es gibt wenig Bands in unserem Genre zumindest, also das sind halt oftmals auch welche Death-Metal-Bands und so weiter und ich glaube, also soweit ich es mitgekriegt habe, ist zumindest keine deutschsprachige Punkband unter diesem Namen sonst noch irgendwie unterwegs, wenn ich es richtig gesehen habe. Von daher ist halt die Zielgruppe, die unsere Musik hört, beziehungsweise über uns irgendwas liest oder hört, weiß dann auch, dass wir das sind und dass es dann halt nicht irgendeine skandinavische Death Metal Band ist.
Ja.
Im Zweifelsfalle wissen die ja dann auch, nach welchem Album die suchen müssen und dann finden sie das halt schon. Also.
Ja, ja, aber es bezeichnet für die Situation, dass man dann nur so einen Eintrag bei so einem, ja, was ist das, ein Sammeldienst für Musikveröffentlichungen, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, was die alles machen, aber ich finde die auch immer, sobald ich Bands recherchiere, finde ich die eigentlich relativ zügig. Und aber über euch findet man nichts im Internet, so rein gar nichts. jetzt haben wir hier eine Punk-Radio-Sendung, das heißt, wir haben viele, eine Web-Radio-Sendung, wollte ich sagen, das heißt, wir haben viele Parallelen, weil Web-Radio wird garantiert auch nicht von vielen Leuten gehört. Warum verweigert ihr euch der Geschichte? Jeder doof hat einen Facebook-Account heutzutage. Ja, irgendwie.
Das ist ja genau das Problem. Also ich sag mal so, der einzige Vorteil, den jetzt, also wie gesagt, das haben wir ja auch, also in der ganzen Zeit, in der wir das jetzt, so, also das erste Tape kam ja am 6.6. raus und seitdem haben wir überhaupt erst angefangen, wirklich darüber zu sprechen, wie wir uns präsentieren wollen. So, weil vorher haben wir das so ein bisschen, also haben wir Musik gemacht einfach.
Ja.
So, da war das Außen noch gar nicht so da. Und halt höchstens in dem Sinne, dass wir irgendwo gespielt haben. Der einzige Vorteil einer Facebook-Seite ist ja der, dass man relativ schnell Termine halt an eine Community weiterleiten kann. So. Und man muss ja auf die Seite an sich nicht viel raufschreiben. So. Ja. Und also bisher sind wir einfach an einem Punkt, wo wir einfach die Diskussion darüber, ob wir das machen oder nicht, einfach weggeschoben haben. So.
Ja.
Und die Idee war halt, also ich meine, eigentlich fühlten wir uns so ein bisschen bestätigt, als wir die Tapes verschickt haben, dass dann auch Stationen, wo wir halt was hingeschickt haben, und selbst wenn es irgendwie eine Art Nein war, kam trotzdem irgendwie eine Art nettes Feedback zurück, so nach dem Motto, ja, endlich mal jemand mit dem Format, so, also Kassette halt, was ich dann irgendwie nett fand, so, was einen aufmuntert und wo man eigentlich für sich selber so sagen kann, ja, Mission accomplished. So.
Also konkret Zeitstrafe und Broken Silence haben wir zurückgeschrieben, ja, vielen Dank für das Tape, coole Idee, uns gut so. Wir haben jetzt nicht die Kapazitäten, um euch irgendwie zu supporten, aber die Idee fanden wir toll und wir finden das Tape auch toll.
Ja.
Und dadurch, dass man auch keine Facebook-Präsenz hat, finde ich, fördert das auch so ein bisschen den Austausch, so den mündlichen Austausch, die Mundpropaganda so ein bisschen, ey, das ist die und die Band und es fördert so ein bisschen die persönliche Kommunikation und halt nicht nur das vorm Computer sitzen, schnell mal durchklicken, okay, sondern es gibt halt dann einfach Leute, die uns suchen und die uns dann auch finden. Und gerade wenn im Ox jetzt eine Review erscheint, findet man auch da die Besprechungen. Man findet die Konzerte irgendwie bei Songkick. Man findet die Discogs-Seite. Also es gibt schon Informationen und dadurch, dass man dann nicht überpräsent ist, hat man einfach so ein Gefühl von einem intimeren Kontakt mit seiner Fanbase. So, weil die den Kontakt suchen, die finden den auch zu uns. So.
Konzerte habt ihr denn bis dato überhaupt gespielt?
Haben wir nicht gezählt, aber es hält sich in Grenzen. Also.
Es war halt alles ein bisschen kompliziert. Also wir hatten halt ursprünglich, waren es halt Benny und ich, die halt mal angefangen haben mit der ganzen Sache. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, wo wir eigentlich nur mal so für uns Songs geschrieben haben. Und Simon hat dann irgendwann sich eingeklinkt und gemeint, er würde das Schlagzeug übernehmen wollen. Und dann haben wir halt wirklich innerhalb von einem Jahr, ich glaube, 4 Proben zustande gekriegt. Wir haben dessen dann aber 12 Songs fertig gemacht und die dann halt auch dann live gespielt. Und dann ist Simon für ein halbes Jahr nach Frankreich gegangen. Dann hat man halt wieder ein halbes Jahr Pause. In der Zeit haben Benny und ich entschieden, die Band ein bisschen umzustrukturieren und Simon damit ein bisschen zu überraschen. dass Benny von Bass auf zweite Gitarre wechselt und wir neue Bassisten, in dem Fall jetzt Becher, dazu holen. Dann müsste man wieder anfangen, Becher die Songs beizubringen und so weiter. Deswegen hat sie alles irgendwie ein bisschen lange hingezogen. Dann waren halt die Aufnahmen für das erste Album, was dann auch wieder Zeit gefressen hat, das ganze Aufbauen, Aufnehmen, Abmischen etc. Wodurch wir irgendwie ewig nicht dazu gekommen sind. Und also jetzt momentan ist es halt so, dass wir haben jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, die letzte Show gespielt. Spielen jetzt am 12.10. in Berlin im Abstand. Wer kommen möchte, ist gerne eingeladen.
Ja, gerne. Ja, danke, vielleicht komme ich oft zurück. Aber schade. Ich schicke meinen Vertreter.
Alles klar. Also ich glaube, so insgesamt steuern wir auf das 10. Konzert zu. Irgendwie so.
Ja. Ja. Und seit wann gibt's die Band?
Also in der Formation jetzt seit
1,5 Jahren. Letztes Jahr im Februar.
Naja, als ich wieder da war, also ja, ein Jahr lang.
War. Ein Jahr.
Ein Jahr in etwa.
Ja, okay. Okay. Und in der Zeit habt ihr aber diese, wie viel sind es? 12? 12 Lieder gemacht auf dem Tape? Oder 11, glaube ich, ne? Irgendwas komisch, glaube ich.
13?
Ah, 13, sorry, okay.
Das ist ja auch noch das Interessante, dass es auf dem Tape gibt einen Song, den es als Download-Code nicht gibt, also den es beim Download nicht mitgibt.
Eins, zwei, drei, vier. Es wird jetzt Baustein auf Stein. Es wird schon alles richtig sein. Wohin damit, wohin mit mir? Keine Ahnung, dass dein Bauch steht. Bin noch, bin noch. Du auf, du auf. Hör dich auf, hör dich auf. Wohin ihr wollt, ganz hoch raus. Wovon ihr lebt es, wovon ihr schweigt, das warten bis ihr die Köpfe neigt. Ohne Rast und mit stapelnder Hass, brecht ihr zusammen unter eurer Last. Ja, bin auf, bin auf. Tut auf, tut auf. Hört nicht auf, hört nicht auf. Wohin ihr wollt, ganz hoch raus.
Kopfpunk! Heißt, ihr seht euch da als freie Kulturschaffende, oder ich meine jetzt nicht nur das Label, sondern auch die Band, im Endeffekt als freie Kulturschaffende, denen es mehr auf die Kunst ankommt und nicht so sehr auf den Kommerz dahinter.
Ja, wobei also, auch keine elitäre Kunst, also ja. Wir hatten jetzt auch letztens im neuen Tacheles gespielt, also ein Künstlerkollektiv, was halt da mit dem Tacheles zusammenhängt. Da haben wir halt in Marzahn ein Konzert gespielt und war total toll. Also hat uns, war ein kleiner Raum, war deswegen auch super voll und viele nette Leute da und ja, einfach so eine Atmosphäre, wo man persönlich miteinander redet und nicht nur Facebook-Stati kommentiert.
Ja. Seid ihr in Berlin irgendwie in so eine Szene involviert? Hängt ihr öfters mit anderen Leuten rum? Jetzt musikalisch vor allen Dingen? Auch, ich meine vor allen Dingen jetzt in Bezug auf die Punk-Szene?
Es ist halt wahnsinnig schwer. Also gibt es in Berlin überhaupt eine Punk-Szene in dem Sinne, wie man sagt, also oder wie so geschlossen ist, dass man sagen kann?
Ja. Also die, ja, eben nicht geschlossen ist. Die, also die Punk-Szene in Berlin ist halt so groß und ausufernd, dass es halt schwierig ist zu sagen, es gibt eine Punk-Szene oder drei Bands, die einem sofort einfallen, die so einen Berlin-Sound irgendwie ausmachen, so wie es vielleicht schnell bei der Hand so ein Mönchengladbach-Sound ist zum Beispiel.
Ja, okay. Ja, schönes Stichwort. Kommen wir mal, machen wir mal einen Schwenk auf die Musik, damit die Gitarristen auch mal zu Wort kommen. Oder, Moment. Wer schreibt die Lieder? Wie passiert das alles? Gibt es fertige Lieder im Vorhinein oder macht ihr alles zusammen im Proberaum?
Also es hat sich als relativ guten Weg erwiesen, wenn Olli und ich zu zweit, wenn einer mal einen Riff hat oder einer schon einen Text hat, dass man entweder den Text vertont oder eben dann das vorhandene Riff, was dann meistens schon ein kompletter Song ist, noch mit einem Text versieht.
Moment, Benni, wer schreibt denn die Texte?
Die Texte schreiben wir relativ 50-50, also.
Ja. Ah.
Und es ist auch nicht immer so, dass derjenige, der den Text geschrieben hat, den dann am Ende singt. Also das variiert auch mal. Also manchmal ist es wirklich so, dass derjenige, der den Text schreibt, den dann auch wirklich singt. Aber wir haben auch, glaube ich, also mehrere, wo das eben auch nicht so ist. Also, aber so das Songwriting, das teilen wir uns so 50-50, sage ich mal. Und ja. Im Vorraum machen wir dann die ganzen Feinheiten und da kommt dann so, da bringt dann jeder nochmal so seinen Input mit rein und ist dann auch nochmal kritisch so und ja, das gefällt mir nicht so ganz, können wir das irgendwie noch anders machen oder so.
Aber das grobe Gestell
das ist halt grobe Gestell,
meistens ja. Immer schon fertig, wenn wir in den Proberaum kommen und da stellen wir dann Simon und Becher meistens dann vor und dann dürfen die ruhig sein und dazu spielen.
Okay, also alles fest in Gitarristenhand sozusagen. Ne? Richtig so, richtig so.
Denn für dich und nur für dich allein. Bin drauf losgeschraubt, geklebt, vernagelt. Der Plan muss doch ein viel, viel größerer sein. Wozu soll man verstehen, wenn man doch glauben kann? Wieso denn selbst noch etwas tun? Das muss der oben ran. Was passiert, wenn jetzt gleich der erste Balken bricht?
Voller Gedanke plötzlich kommt der Schlag in dein Gesicht.
Stehst du da, all die Karten fliegen durch die Luft.
Und nur die kleine Stimme flüstert,
ist schon lange tot. Nur vollgestopft mit Schrammeln, mit tausend Worten ohne Verstand. Diese selbstgewählte Mitteilung macht dich stumm. Gibst dein Bruder leichtfertig aus der Hand. Wozu soll man verstehen, wenn man noch glauben kann? Wozu denn überhaupt was tun? Lass doch den alten Mann mal ran. Was passiert, wenn jetzt gleich der erste Balken bricht?
Voll ein Gedanke, plötzlich kommt der Schlag in dein Gesicht.
Stehst du da, all die Karten fliegen durch die Luft.
Und nur die kleine Stimme flüstert,
ich bin schon lange tot. Ich bin schon lange tot. Ich bin schon lange tot.
Tot, tot, tot.
Schon lange
tot, tot, tot.
Ja, und der Sound, die Leute werden es ja schon gehört haben, hier während des Interviews, wenn ich die Musik hier laufen lasse. Mich erinnert es öfters an ER80 ganz stark. Ne? Sind ER80 für euch da relevant? Ist das für euch ein Bezug?
Ja, da kriege ich jetzt gleich die Hand von hinten in den Rücken gehauen.
Einer verlässt gerade das Bild.
Der
Simon. Ah, Bier holen, ach so, na gut, okay. Ich dachte jetzt bei dem Stichwort R80, jetzt geht's nicht. Ne? Ist das eine Band, die für euch da relevant ist und an der ihr euch orientiert?
Also es gibt eine Person in der Band, die, glaube ich, die Musik gerne hört auch. Und,
Also es gibt keinen in der Band, der mit R80 irgendwie ein Problem hat, um das mal so zu sagen.
Ja, das, was man so
sagt. Aber es gibt einen, der, wenn er irgendwie mal irgendwo ein Lied zeigen will, dann kann man sich sicher sein, dass es R80 ist. Und das ist dann Benny.
Ja, also, aber sagen wir mal so, es ist nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, oder dass wenn ich dran sitze und irgendwas schreibe, dass das dann automatisch, also dass ich da mit der Motivation rangehe, zu sagen, ich möchte jetzt einen Song schreiben, der so und so klingt. Ja. Ja, also es ist vielleicht eher Zufall und ich habe auch den leisen Verdacht, dass Legoan vielleicht so klingt und vielleicht kommende Sachen vielleicht schon wieder ganz anders klingen. Also ich weiß auch nicht so ganz, woran es liegt. So, es wird sicherlich damit zusammenhängen, dass man die Musik natürlich irgendwie hört und auch gerne hört. Und ja, aber es ist nicht wirklich eine Absicht, so nach dem Motto, doch jetzt bitte wie ER80 klingen, so wie das erste Mark Potter-Album oder so, sondern ja, also kann ich gar nicht so richtig beantworten, warum das so ist. Also ja, es ist sicherlich eine richtige Beobachtung, dass das so ist, aber es ist nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwie, dass wir da in dem Kielwasser von ER80 irgendwie.
Jetzt habt ihr euch für diesen Sound entschieden und habt den ja auch so, ich sag mal, dreckig aufgenommen. Warum entscheidet ihr euch für diese Art von, es ist Punk, definitiv, ne? Und so wie ich auf jeden Fall die beiden hinteren Herren gerade interpretieren kann, ist das auch eine Punk-Geschichte, ne? Seid ihr Punks? Ist das eure Szene? Oder kommt das eher so aus dem abgebrochenen Germanistikstudium? So. Sag mal, nee, komm, lass mal jemand anders sprechen. Becher.
Ja, hier.
Der neueste, der neue, ne?
Genau, sag mal was.
Ja, für mich hat das alles mal angefangen, natürlich hoch als Punk mit bunter Haare und zerrissener Hemden und so mal richtig diesen Kult auch leben wollen. Auch dabei sein, diese Szene angehören und alles. Und irgendwann kam dann halt der Benny auf mich zu, auf einer Party und sagte, Mensch, hast du Lust, in eine Punkband zu spielen? Dann dachte ich natürlich, gerne, gerne, weil das für mich auch schon immer ein kleiner Traum war, da oben zu stehen, kicken, Mensch, kick doch mal, der Becher, hat er doch was gelernt, kriegt er doch was auf der Reihe. Ja. Na, natürlich, natürlich, im Herzen, tiefster Punk, natürlich, da sollen, sollt an der Haare nicht liegen, ne? Das kommt ja aus dem Herzen.
Ja, ja klar. Ja.
Und ich glaube, mit Punk aufgewachsen sind wir alle, also ja. Musikalisch sozialisiert sind wir alle mit Punk, also
halt sehr verschieden schon, also wir hören schon ziemlich verschiedene Richtungen von Punk, also das
klar. Ist,
wenn wir uns so austauschen über Sachen, also wir hören schon ziemlich verschiedene Sachen und wir können uns manchmal auch über Punk auch streiten. So. aber ich meine, also das stand irgendwie dann, als wir dann überlegt haben, die Band zu machen, stand das, also hat sich das, war das nie ein Problem und es ist auch bis jetzt glücklicherweise noch nicht geworden.
Deutschsprachig fand ich halt, also es ist halt unser aller Muttersprache tatsächlich und es ist halt die Sprache, in der ich mich zumindest auf alle Fälle am besten ausdrücken kann. Wo man definitiv am ehesten nochmal irgendwo schönere Wörter findet, als wenn man halt, wenn ich auf Englisch schreiben würde, ich spreche zwar relativ gut Englisch und so, aber es ist halt immer noch so, dass man fängt an, in Phrasen zu reden. So, man nimmt halt so die altbewährten, was man halt irgendwie mal so aufgeschnappt hat und so weiter. Und das ist halt nicht das, was ich, wenn ich einen Text schreibe, was ich halt damit ausdrücken will. Ich kann mich halt auf Deutsch tatsächlich dann halt am besten irgendwie wiedergeben. So.
Ja, und ausschlaggebend ist wahrscheinlich auch, also ich glaube, der Punkt, mit dem wir so sozialisiert sind, der war in den meisten Fällen eben auch deutschsprachig. So. Und ich glaube, wenn man das so in seiner Jugend so ein bisschen damit aufgesaugt hat, dann fällt, glaube ich, das Songschreiben dann eben in der deutschen Sprache dann wahrscheinlich auch einfacher. Ja. Also man müsste wahrscheinlich auch mehr englischsprachigen oder, also es gibt ja auch guten finnischen Punk, so, aber man müsste natürlich die Sprache beherrschen. So. Es gibt ja auch viele Bands, die deshalb nicht gerne auf Deutsch singen, weil sich das, was sie dann singen wollen, auf Deutsch in Kacke anhört und dann eben Englisch singen.
Mhm. So, das, na klar.
Das ist hier genau dann irgendwie auch andersrum, ja, dass man dann irgendwie, man hat vielleicht einfach den einfacheren Zugang.
Und es ist auch so, dass wir eigentlich das, also sicherlich nicht alle, aber auf jeden Fall Benny und ich das auch ausprobiert haben, in anderen Projekten, die halt nicht Punk waren, auch auf Englisch zu schreiben, wo man dann aber einen ganz anderen Zugang hat zum Textschreiben, wo der Text eher so ein bisschen nebenbei läuft und Sachen verziert und unterstützt. Und ich glaube, bei Moloch stehen die Texte sehr im Vordergrund. Und musikalisch jetzt der Sound, also der ist einfach so entstanden, glaube ich, aus dem, was man in der Zeit gehört hat und was man irgendwie machen wollte. In der Band, die es vor Moloch gab, von Olli, Benny und mir, da ging alles so ein bisschen Richtung, weiß nicht, ob man Turbostarten auf Potter sagen kann, aber auch so ein bisschen rockiger so. Ja. Das war dann irgendwann vorbei und dann fing was Neues an und dann war der Sound so da. Und dass er uns gefällt, sieht man einfach an dem Ausmaß der Songs, also dass es fast täglich neue Songs kommen und wir einfach die Musik, also voll hinter der Musik stehen und vor allen Dingen auch hinter den Texten stehen.
Also ja. viele Texte zum Beispiel nehmen ja auch Bezug auf andere schon dagewesene Punktexte oder auf Texte aus anderen Musikbereichen, die ebenfalls deutschsprachig sind. Und wenn man diese besondere Referenz schaffen will in dem Moment, ja, dann flechtet man das eben auch auf Deutsch ein, weil das der ursprüngliche Kontext dieser Textzeile eben auch aus dem deutschsprachigen Bereich kommt. Und damit das erkennbar ist oder erkennbar bleibt vielleicht, ist es dann vielleicht in dem Moment auch sinnvoller, dann das auf Deutsch zu machen. Also, ja.
Ich habe das halt auch gemerkt, bei gerade also was Publikum angeht, wenn man in Deutschland auf Englisch singt, ist es so, dass sich eigentlich gar keiner mehr großartig für Texte interessiert. Bei deutschen Texten versuchen Leute zumindest noch irgendwie das mitzuschneiden. Sonst geht es bei Englischen, dann ist es halt, also Englisch klingt halt immer schön, so weil es halt alles schön easy zu reimen ist und so weiter. Und aber da ist dann halt mehr der Klang im Vordergrund als die Message dahinter.
muss hier weg. Leon, egal wohin es geht, bis zum Horizont, dahin, wo man das versteht. Bis zum Horizont, dahin, wo man das versteht. Bis zum Horizont, dahin, wo man das versteht. Bis zum Horizont, dahin, wo man das versteht.
Um damals zwischenzubrechen, könnte ich auch sagen, wer solche Titel wie Triptychon oder Radamantis benutzt, der könnte auch Englisch singen. Er wird eh nicht verstanden. So, ne? Oder hast du den Eindruck irgendwie, dass als ich das Textblatt aufgemacht habe und dann gesehen habe, ey, Triptychon, da musste ich dann sofort an Max Frisch denken. Der hat ein Drama, ich glaube, Anfang der 70er veröffentlicht, ich glaube, 3 Aufzüge, irgendwie, wo es dann halt um tiefgründige Kommunikationsparabeln ging, vor allen Dingen um den Begriff der Wiederholung. Irgendwie. Also sehr intellektuell, sehr abstrakt. Warum seid ihr da so literarisch geprägt in euren Texten? Man könnte auch einfache Floskeln verwenden, um seine Message zu transportieren.
Also ich finde auch, wenn Triptychon oder Radamantis jetzt erstmal Begriffe sind, die vielleicht nicht jedem sofort einleuchten, finde ich, sind es trotzdem Begriffe, die erstmal schön klingen. Also allein Triptychon hört sich cool an und dann liest man sich den Text durch und merkt, der ist gar nicht so schwer. Ja. Und ich glaube,
also in dem Fall, also bei den beiden Liedern, also da muss ich jetzt verantwortlich zeichnen und beide, zumindest beide vom Text her auch von mir sind und deswegen, also ich glaube, da ist es immer sehr individuell, also meistens ist es so, dass der Titel ganz am Ende kommt. So, man hat dann diesen Text und man hat diesen Song und also manchmal ist es so, wenn man das Ding spielt, man malt wie eine Art Bild, ja, also jetzt nicht irgendwie esoterisch gesprochen, sondern das ist einfach so und so ein Triptychon ist ja eigentlich so ein dreigliedriges Bild mit einer großen Mitteltafel und 2 kleinen Seitentafeln und so weiter und das, also das entspricht zumindest nach meinem Dafürhalten irgendwie auch so einer Art Songstruktur, die ein Intro hat, und die dann irgendwann ein Ende hat und so weiter. Also manchmal ist es auch einfach nur das, also auch wenn das jetzt irgendwie so vielleicht ein bisschen verklausuliert klingt und so weiter, manchmal ist der Titel, ja, der kommt dann, der schießt einem dann einfach in den Kopf und dann macht man das so und dann bleibt das irgendwann so stehen. Also das muss nicht unbedingt, da muss nicht unbedingt immer eine tiefere Bedeutung drin sein. Also der Text ist die maßgebende Instanz, die da irgendwie die Bedeutung vielleicht transportiert. Und
ja, aber ihr habt euch für den Weg entschieden. Ihr hättet den Song ja auch nennen können, das Schauspiel beginnt.
Ja. Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel jetzt, ne?
Ich meine, was auffällt bei Leguan zumindest, also fast jeder Song hat als Titel nur ein Wort. So, und so, das war dann irgendwie auch hübsch. Das, bis auf, ich glaube, Stein auf Stein oder so.
Ja.
Also sind die fast alle nur auf ein Wort begrenzt, was dann irgendwie auch genügt. Also da muss man jetzt wirklich nicht mehr reininterpretieren, als vielleicht im Text da ist. Also. Ja. Also ich glaube, der Text hat in dem Moment mit dem Titel vielleicht wenig bis fast gar nichts zu tun. Also man kann sich darauf einen Reim machen, so, aber es ist, wie gesagt, also gerade in dem Fall, jetzt speziell nur in diesem Fall, bei diesem Song ist es wirklich mehr so eine individuelle Sache von mir, dass ich da dann einfach einen Titel hatte, der, und es war eben diese Art Songstruktur, die sich da irgendwie so von meinem geistigen Auge bewegt hat und so dieser Text, der auch irgendwie so einen Inhalt hat, der auf vielen Triptychon Triptychen auch dargestellt ist. Triptychon, müsst ihr mal sagen.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich den Namen Triptychon einmal eingeprägt hat, bleibt er auch hängen. So. Einfach, weil es halt eben nicht der Schauspiel ist oder weil es halt eben nicht ein Titel ist, den man vielleicht schon mal bei einer anderen Band gelesen hat. Und Moloch Triptychon, wenn sich das einprägt, dann ist das auch gut. So, dann hat man was, woran man sich erinnert.
Tat im Schrei, zu Blut zur Schrei. Bilder im Todesreich. Wir sehen uns gerade im Fenster. Und dahinter die Väter der Henker. Ein Moloch, der alles in sich versteckt. Der moderne und teuer ist es, das bei dem ich bleib. Gib uns eure Aggression. Sie starren uns an.
Von wie vielen Liedern sprechen wir denn jetzt? Wie viel habt ihr aufgenommen?
Wir haben elf Bands.
Elf Lieder, okay. Und die werden jetzt noch irgendwie, die sind jetzt noch nicht fertig gemischt eigentlich, sondern das muss alles auch gemacht werden?
Ja.
Also ihr habt die Bänder quasi?
Ja, also die, die es für uns aufgenommen hat, die hat jetzt auch quasi die ganzen Spuren und macht das jetzt, also immer, wie sie mal ein bisschen Zeit hat, für uns dann das abmischen und zurechtschneiden und.
Also wird auch alles in London fertiggestellt und.
Ach, die ist schon zurück in Deutschland. Die ist jetzt nur gerade in Leipzig.
Ah, okay,
Oktober, und dann ist sie wieder in Berlin. Und dann wird es auch so aussehen, dass wir halt dann zu viert mit ihr zusammen sitzen und sagen, wie soll das jetzt klingen, wie soll das klingen. Und also wir bleiben auch da am Sound dran und versuchen auch unseren eigenen Einfluss auf den Sound beizubehalten. So.
Aber Recording ist komplett abgeschlossen. Ihr habt jetzt keine. Ja, also jetzt wird nur noch gemischt und gemastert und. Ja. Und was machen die Herren dann mit diesen Aufnahmen? Wieder ein Tape oder was?
Ja, das ist natürlich die finanziell für uns gesehen beste Lösung, dass wir da halt wieder genau die gleiche Auflagezahl und eben auch wieder ein Tape rausbringen und das dann auch auf, also nehmen wir mal an, dass es auf Random Events dann auch erhältlich sein wird.
Ja. Es sei denn, irgendein Label meldet sich jetzt noch an und sagt, hey, wie wäre es mit einem zweiten Album? ein Label, das halt auch die Kapazitäten hat, eine Vinyl zu machen. Ich glaube, das würden wir auch ausprobieren. Ja. So. Also wenn jemand sagt, wir supporten euch, würden wir das auch machen. So. Aber es wird entweder Tape oder Vinyl werden.
Ja,
ja gut. Okay. Habt ihr noch was?
Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Wir haben uns richtig gefreut, als du uns was zurückgeschrieben hast und das hat uns neuen Mut gegeben.
Neuen Mut?
Ja, also ja, oder sagen wir mal Mut überhaupt generell für diese Art von Bandpräsentation oder ja.
Und wie gesagt, also am 12.10. für alle Berliner Leute, die aus Berlin zuhören, am 12.10. spielen wir im Abstand in Friedrichshain. Ja.
Okay, wunderbar.
Cool. Dann vielen Dank.
Alles klar, Leute. Also, dann. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ne? Macht's gut. Ciao.
Auf Wiederhören.
www.punkrockersradio.de